In der kommenden Predigtserie wird es um das Wort von Jesus am Kreuz gehen. Und dann hat schon in der Familie hat das zu Diskussionen geführt. Ja, ist da jedes einzelne Wort gemeint? Also wenn man die würde zählen, das habe ich nicht gemacht, weiß ich auch nicht Bescheid. Aber es geht um die Sätze, wo Jesus am Kreuz sagt. Und ich finde das noch wichtige Sätze. Das ist ja nicht der einzige, wo stirbt, also Jesus. Und von verschiedenen berühmten Personen sind so letzte Worte überliefert. Man kann das bei Wikipedia kann man das nachschauen. Dort kann man auch lesen, was so berühmte Personen zuletzt gesagt haben, wenn das überliefert worden ist. Weil es gibt natürlich Leute, die sterben einfach und man findet es erst später raus. Und entscheidend ist seit der Psalm 73, wie ihr Leben endet. Also da geht es im Psalm 73 über verschiedene Leute und verschiedene Leute, die auch ganz verschieden leben. Und der Psalm sagt, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Und deswegen habe ich gefunden, ja, in dieser Zeit, so vor Ostern, in dieser Passionszeit, sagt man dem, ist das gut, sich mal dem zu widmen, wie hat eigentlich das Leben von Jesus geendet? Wie ist das zu Ende gegangen? Was ist ganz am Ende noch vorig von dieser Botschaft und von dem Leben, wo Jesus gelebt hat? Und das wird uns die nächsten Wochen begleiten. Ich sage auch vorab, ich werde keinen Filmausschnitt von den letzten Szenen am Kreuz zeigen. Also für die Leute, die jetzt schon innerlich Schub überkommen, dann kann ich sagen, ihr könnt jeden Sonntag besuchen. Ich werde keinen so Ausschnitt von diesen Filmen zeigen. Ich finde, das kann jeder zuhause anschauen, braucht man im Gottesdienst nicht. Und ich habe auch nicht von allen von diesen 7 Sätzen, die es gibt, wo Jesus am Kreuz gesagt hat, habe ich auch nicht alle genommen, sondern ich habe einfach 5 ausgewählt. Und dann schauen wir wieder, es gibt dann auch wieder mal eine Passionszeit und wieder mal Möglichkeit, andere von diesen Sätzen aufzunehmen. Ich steige heute ein mit einem Vers aus Lukas 23. Das ist eins von diesen Worten, wo Jesus am Kreuz sagt. Es heißt: Ich versichere dir. Jesus sagt das. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist eins von diesen 7 Worten von Jesus am Kreuz. Dass man überhaupt ein bisschen versteht, wie ist der Satz entstanden? Nehme ich euch mit in die Geschichte von Lukas 23. Und zwar ab Vers 32. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher. Der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete. Das ist ein Wort von Jesus am Kreuz, aber auf das werde ich nicht eingehen in dieser Serie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. Die Menge stand dabei und schaute zu und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter. Dann soll er sich jetzt doch selber helfen. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber. Oben am Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift, dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte, bist du nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier ist aber unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich steige ein mit einem grossen Fehler, wo ich den Eindruck habe, der passiert da in dem Text. Und den können wir wie miterleben, der grosse Fehler. Und zwar der Fehler, dass wir häufig denken, die Mehrheit hat Recht. Ich weiß nicht, wenn ihr das so bemerkt, oder? Zum Beispiel bei Produktrezensionen, oder? Wenn man etwas im Internet kauft, dann hat man heute eine Auswahl von Rezensionen, von Möglichkeiten, wo Leute sagen, ja, das ist ein super Produkt, bis zu, das würde ich nie mehr kaufen, es ist der letzte Mist. Wie soll man denn herausfinden, ob es jetzt der letzte Mist ist oder ob es ein super Produkt ist? Meistens denkt man, die Mehrheit wird Recht haben. Oder wenn es eine Abstimmung gibt, und so auch unter den Freunden entwickelt sich eine Meinung. Und dann hinterher denkt man, ja gut, also wenn der das denkt, ja, der kommt raus, oder? Wahrscheinlich, weil die anderen das ja auch denken, der hat recht, oder? Jetzt hat man in den 1940er Jahren, also nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem auch verursacht durch das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist in Nazi-Deutschland, hat man in den USA ganz viel Forschung betrieben zu den Themen. Zum Beispiel zum Thema, was glaubt ein, wo in einer Gruppe ist, wo die Mehrheitsmeinung schon gemacht ist. Da ist ein ganz interessantes Experiment passiert vom Salomon Asch. Der Salomon Asch, der hat Leute zusammengerufen und das sind eine Gruppe von 4 Leuten und 3 davon sind Komplizen von dem Samuel Asch. Und eine ist die Versuchsperson gewesen. Die hat aber nicht gewusst, dass das andere Komplizen sind. Und dann ist die Aufgabe so gewesen, man sollte 2 Linien vergleichen und man sollte sagen, wenn die gleich lang sind, oder man sollte sagen, nein, die sind nicht gleich lang. Und dann ist es passiert, dass die Mehrheit, weil die eingeweiht waren, gesagt haben, nein, die sind gleich lang. Obwohl die definitiv nicht gleich lang war und jeder fast Blinde hätte gesehen, dass es nicht gleich lang ist. Und das Erstaunliche war, wenn in einer Gruppe von 4 Leuten 3 sagen, ja, ist klar, ist gleich lang. Sagt die Mehrheit, mal, ist gleich lang. Obwohl ganz häufig die Leute nachher zugegeben haben, ja, sie hätten schon gewusst, dass die nicht gleich lang sind. Es ist ein grosser Fehler, wenn man sich einfach der Mehrheitsmeinung anschließt. Weil es kann sein, die Mehrheit hat einfach nicht recht. Und das ist heute genauso das Problem, wie es damals war. Das ist heute nicht anders wie damals. Und damals hat beide Verbrecher haben die Möglichkeit gehabt, sich entweder selber ein Bild zu machen über den Jesus oder einfach die Mehrheitsmeinung zu übernehmen. Ich präsentiere euch die Mehrheitsmeinung innerhalb von dem Text. Die Mehrheitsmeinung ist gemacht worden von den Mitgliedern vom Hohen Rat. Die haben Jesus verhöhnt. So steht es im Text und so können wir das nachlesen. Die Soldaten, die Römer, die haben ihn verspottet. Und ein von diesen Verbrechern, der hat sich schlicht und einfach der Mehrheit angeschlossen. Der hat gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Jesus, oder? Ein grosser Fehler. Und deswegen ist immer wieder auch die Frage in unserem persönlichen Leben, wie bilden wir uns eine Meinung? Und was lassen wir tatsächlich an uns an, an Meinungen, die unser Leben bestimmen sollen? Ich glaube, der erste Verbrecher, der gelästert hat, der hat eben einen grossen Fehler gemacht, indem er sich auf die Mehrheitsmeinung verloren hat. Und er hat einen Fehler gemacht, weil er die Aufgabe von Jesus nicht wirklich verstanden hat. Er sagt nämlich, bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Und ich habe mich gefragt, wie kommt er denn zu so einer Aussage, hilf dir selbst und uns? Und ich musste sagen, vielleicht hat er sogar im Leben von Jesus recherchiert oder hat er irgendetwas gewusst von dem Leben von Jesus? Wieso kommt man ja kaum zu so einer Aussage? Und vielleicht hat er genau die Sache herausgefunden, wo wir ja auch herausfinden könnten, wenn wir die Bibel lesen. Dass Jesus rettet, tatsächlich. Da sind Jünger auf dem See, es gibt einen riesen Sturm. Was macht Jesus? Jesus stillt den Sturm und sie kommen alle safe ans Land. Oder es gibt einen Haufen Leute, wo Jesus beim Predigen zulässt und hinterher haben alle einen Haufen Hunger und Jesus gibt genug Essen. Oder die ganze Heilige, die hunderte Menschen, wo Jesus geheilt hat. Da ist das Problem, die Leute sind zu Jesus gegangen, Jesus hat die Leute geheilt und hinterher Halleluja. Oder sogar die Totenauferweckungen. Der Lazarus, der schon ein paar Tage im Grab liegt und hinterher sagt Jesus, komm raus. Und er kommt. Und das ist ein häufiger Fehler, den wir Menschen machen. Nur weil es in der Vergangenheit so gelaufen ist, denken wir, das geht so weiter, oder? Vielleicht kennt ihr das, oder? Ich habe in der Remis Mühli jedes Jahr über mehrere Wochen Bronchitis gehabt. Und ich habe wie gedacht, ja, das gehört zu meinem Leben. Im Winter habe ich einfach Bronchitis. Dann sind wir gezügelt. Ich habe da schon mehrfach eine Grippe gehabt, aber eigentlich noch nie so richtige starke Bronchitis. Aber wie ich da hergekommen bin, habe ich gedacht, ja nein, das geht wahrscheinlich genauso weiter, oder? Jetzt könnt ihr mal überlegen, in welchen Bereichen in eurem Leben denkt ihr, das geht einfach so weiter, oder? Und der Mann am Kreuz, der erste Verbrecher, wie ich ihn nenne, der hat gedacht, ja, das geht jetzt einfach so weiter, oder? Jesus rettet, es gibt ein Problem, zack, bumm, Jesus holt uns raus. Ist doch klar, oder? Das hat er immer schon so gemacht. Und jetzt kommt wie eine zweite Komponente mit rein. Dass Jesus das mal einen anderen Plan verfolgt. Weil er einen anderen Plan von Gott bekommen hat. Und das ist unser Knorzammel, oder? Wenn wir denken, ja, letztes Mal hat mir Jesus ja auch wieder einen Job geschenkt. Oder eine Wohnung. Oder eine Lösung. Oder Versöhnung. Oder was auch immer. Dann kommt man wie in so eine Anspruchshaltung rein, oder? Ja, letztes Mal hat er ja so, also jetzt bitte, liefern. Und das ist genau der Fehler. Das ist genau der Fehler, wo der Erstverbrecher macht. Er macht den Fehler, dass er denkt, das war bisher das Leben von Jesus gewesen. Er rettet in aussichtslose Situationen. Jetzt doch bitte auch. Und er checkt nicht, dass jetzt etwas ganz anderes dran ist. Und das ist vielleicht auch unser grosser Fehler. Wenn wir mit einer Anspruchshaltung an Jesus antreten und sagen, ja, da muss doch jetzt etwas gehen. Der grösste Fehler. Das Zweite, was mir in dem Text aufgefallen ist, das grösste Eingeständnis. Wir kommen zu dem zweiten Verbrecher am Kreuz. Das grösste Eingeständnis. Der sagt, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. man muss ein bisschen recherchieren, dass man darauf kommt, warum sind die Verbrecher dort so gekreuzigt worden. Man weiß, dass selbst unter den Römern Kreuzigung als schlimmste Art Todesstrafe angeschaut worden ist. Also es ist nicht, für einen Ladendiebstahl hat keiner das Kreuz bekommen. Ja? Da sind andere lässige Sachen passiert, aber nicht das Kreuz. Ja? Gut. Auch für einen Raubüberfall oder für solche Sachen hat es alles andere Strafen gegeben. Wenn du am Kreuz gelandet bist, das hätte müssen als etwas richtig Schlimmes sein. Und das Wort, was dort Verbrecher in Deutsch übersetzt wird, das ist auch benutzt, wenn Leute über politische Straftäter reden. Also man vermutet, dass die Verbrecher am Kreuz, das sind Freiheitskämpfer gewesen. Die haben sich gegen Rom aufgelehnt, die haben gesagt, raus mit denen, wir wollen wieder selber über uns regieren. Und die haben entsprechend so kleine Terrorzellen gehabt und die zwei sind verwutscht worden. Jetzt ist es sehr unwahrscheinlich, weil die Leute, die so etwas machen, die haben ja eine grosse Leidenschaft für ihr Thema, oder? Das sind ja Leute, die nehmen das selbst auf sich, dass sie sterben. Also Terroristen ist ja bis heute so, die sagen ja gut, wenn ich draufgehe, Hauptsache die Sache ist stehend. Dann gibt es Selbstmordattentäter daraus. Und deswegen ist eigentlich erstaunlich, was der Mann da sagt. Weil das entspricht gar nicht so dieser Attentäter Theologie oder der Attentäter-Ideologie. Wir bekommen, was wir verdient haben, das würde kein Attentäter sagen. Ein Attentäter würde sagen, Mist, jetzt haben sie mich geschnappt und ich habe doch noch so viel wollen umstürzen oder so. Aber die würden nicht sagen, ja, jetzt komme ich tatsächlich das über, was ich verdient habe. Aber der Mann, der hat etwas Tieferes verstanden dort am Kreuz. Vielleicht durch den Ausspruch, wo Jesus vorher sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ja auch eines von diesen Worten von Jesus am Kreuz. Und ich nehme an, das hat auf den Mann eingewirkt. Und ich nehme an, das hat den Mann im Tiefsten berührt, dass dort einer am Kreuz hängt und am Sterben ist. Aber seine Gedanken vor allem darum kreisen, was ist eigentlich mit den anderen? Das ist ja wahnsinnig beeindruckend, oder? Müsst ihr mal anschauen, bei wie vielen Leuten, wenn sie ihre letzten Worte, also wenn ihre letzten Worte aufgeschrieben sind, bei wie vielen Leuten dreht es sich nur um sich selber? Oder um Leute, die ihnen lieb gewesen sind. Aber Jesus, das tiefste Innerste, kommt dort zum Ausdruck, dass es ihn weder bewegt in dem Moment, was ist mit sich, noch bewegt es ihn, was ist mit seiner Liebe. In dem Moment bewegt ihn am meisten, was ist mit denen, die ihm Unrecht da haben. Vater, vergib ihnen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das der zweite Verbrecher so bewegt, dass er gemerkt hat, auch ich habe Anteile, wo mir müssten vergeben werden. Und das ist eines von den grössten Eingeständnissen, wo wir Menschen machen können. Dass wir zu dem Punkt kommen und sagen, eigentlich kann ich nichts liefern, dass Gott mich liebt. Und das ist so anders wie in den meisten Religionen. In den meisten Religionen ist es so, sei anständig, halt dich an Regeln, sei lieb, mach Gutes, opfer dich auf oder so etwas und dann kommst du etwas über. Und manchmal ist das sogar bei uns Christen irgendwo so verankert. Wir benehmen uns, wir halten uns an die christlichen Regeln und Gesetze und wir tun immer lieb miteinander und dann tut uns Jesus sicher belohnen. Also er gibt uns, vielleicht brauchen wir im Moment Gesundheit, dann gibt er uns Gesundheit drauf auf. Oder vielleicht brauchen wir im Moment vor allem Geld, dann gibt er uns irgendwo, gibt Gott eine Geldquelle auf und so weiter. Aber das Denken da ist ganz andersrum. Das Denken da ist voll von dem geprägt, ich merke, ich kann es nicht bringen. Wir werden zu Recht bestraft. Das heisst, ich kann nichts dagegen machen, dass das jetzt so ist. Und dann formuliert er ein Bitt, eigentlich ein sehr, ein, interessante Bitte. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da ist völlig klar, oder? Der Mann weiß, das, was da läuft, das wird irgendwann sich wenden. Im Moment ist Jesus nicht der, der als Herrscher auftritt. Definitiv nicht, oder? Er tritt als der auf, der alles auf sich nimmt. Aber der zweite Verbrecher, der ahnt schon, da wird sich etwas ändern. Jesus wird in einer anderen Rolle wiederkommen. Das größte Eingeständnis ist, dass er der Jesus braucht und dass er das da schon merkt. Ich brauche der Jesus und ich brauche es, dass der an mich denkt. Und aus dem heraus gibt es das größte Geschenk. Es heißt dort, ich versichere dir, sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich habe das recherchiert, aber ich werde es trotzdem heute nicht in die Predigt einbauen. Es gibt zwei große Diskussionen über den Vers und ich sage sie jetzt da, dann können wir sie nachher in Ruhe ablegen. Die Frage ist, was bedeutet das heute, oder? Also sind alle, die sterben, denn sofort gerade im Paradies? Das ist die eine Frage, die diskutiert wird. Und die zweite Frage ist, warum sagt Jesus da Paradies und nicht zum Beispiel Himmelreich oder Reich Gottes oder was auch immer? Wären ja auch gewisse andere Möglichkeiten gewesen. Will ich die Diskussion jetzt heute erst im Feuer führen, deswegen können wir die zwei Sachen jetzt gerade wieder ablegen und könnt euch eigentlich um den Kern von dieser Aussage kümmern. Der Kern von dieser Aussage ist du mit mir. Das ist der Kern von dieser Aussage. Und das ist das, was sich auch nicht ändert, egal wie wir das heute auslegen und egal wie wir das Paradies auslegen. Auf die zwei Sachen kommt es nämlich im Grunde gar nicht so fest drauf an, wenn der Mittelteil klar ist. Und der Mittelteil, den werde ich deswegen möglichst gut erklären. Der Mittelteil heisst, eigentlich passen wir nicht zueinander. Und das checkt ja der zweite Verbrecher. Eigentlich bin ich nicht würdig. Ich habe es nicht verdient. Ich kann nichts mehr machen. Und trotzdem gibt es eine Chance, dass Jesus mich annimmt. Und das wird ihm ja jetzt da auch zugesagt. Die Chance, dass Jesus ihn annimmt. Und die hat Auswirkung nicht nur aufs Da und Jetzt, sondern die hat Auswirkung auf die ganze Zukunft. Ich werde dies probieren, zusammenfassen in einem Bild. Es geht ums Kreuz. He? Das Kreuz zeigt uns, manchmal geht es erstmal durab. Es geht erstmal durab. Das merken wir im Leben von Jesus. Er tritt nicht mehr als der auf, der sagt, ist klar, es gibt ein Problem, ich habe die Lösung. Ihr müsst euch nur melden. Nein, es läuft das mal anders. Es geht erstmal durab. Und zwar richtig durab. Das heisst, es endet im Tod. Aber das Kreuz zeigt uns, wenn wir die Geschichte nachher weitergehen oder wenn wir diesen Vers lesen, zeigt uns, es bleibt nicht beim Durab, sondern es geht nachher dann wieder durauf. Für mich persönlich bedeutet das, egal was in meinem Leben passiert, es ist okay. Egal ob ich stirbe oder ob ich lebe, es ist okay. Egal, ob ich gerade eine schöne Zeit durchmache oder eine schwierige Zeit, es ist okay. Weil wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann darf es auch mal durchgehen. Es darf sogar so wie durchgehen, dass wir drauf können. Aber das ist nicht das Ende. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es wird wieder durchgehen. Es ist eine Null. Das Zweite. Weil der zweite Verbrecher checkt, ich kann nichts bringen. Nichts. Ich meine, was sollte er auch noch bringen? Jetzt sagen, hey Jesus, ich werde mich ändern, ab morgen bin ich ein neuer Mensch. Wohl kaum, oder? Er merkt, ich kann nichts bringen. Alles, was jetzt noch drin liegt, ist, dass Jesus mich beschenkt. Dass Jesus mir etwas gibt. Und das ist genau unsere Situation. Wenn wir am Morgen aufwachen, müssen wir nicht überlegen, was kann ich heute alles beitragen, dass der Tag dort gelingen. Sondern unsere Gedanken müssen in die Richtung gehen, was wird Jesus in mir bewirken, dass der Tag heute gelingt. Und wir haben vorher gemerkt, wie der Unterschied stand ist. Der Unterschied ist stand gekommen, weil Jesus Wort hat dürfen ins Herz von dem zweiten Verbrecher legen. Und das ist genau das, wo ich euch schon in der letzten Woche herausgefordert habe. Wo darf Jesus seine Worte in dein Leben hineinlegen? Worte, wo dich erfüllen. Und aus dem Null hinterher ein Ganzes machen, ein Volles. Weil Jesus dich erfüllt mit dem, was er dir mitgeben will. Es ist alles da. Ich hoffe, jeder hat die heilige Bibel. Jeder kann sie aufschlagen, jeder kann sie lesen. Und sonst haben das App auf dem Smartphone, wo das auch geht. Aus dem Null gibt es Erfüllung. Ja, das ist ein Männchen, he? Die Sorge von dem zweiten Verbrecher ist ja gewesen, es ist jetzt alles allein und er muss es allein auch heimtragen. Und in dem Moment wendet er sich an Jesus. In dem Moment, wo er merkt, er ist ganz allein auf sich gestellt. Und das ist die Chance, die wir jeden Tag auch haben, dass wir uns an Jesus wendet, weil er ein Ohr für uns hat. Man nennt das Gebet. Im Grunde ist das, was der zweite Verbrecher macht in dem Text, das ist Gebet, oder? Er fängt an, mit Jesus zu reden. Und er merkt, er kommt Antwort über. Und er merkt, er hat jemanden gewonnen, der ganz nahe an seiner Seite ist. Und das ist die Chance, die wir auch haben, jeden Tag neu. Wir können hoffnungsvoll durch unser Leben gehen, weil Jesus lässt es immer gut rauskommen. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer erleben, aber das Ende wird grandios und es wird weit besser als unsere tiefsten Tiefpunkte. Jesus Christus wird uns jeden Tag neu erfüllen. Erfüllen mit seinem Wort, mit den Sachen, die wirklich verheben, und wo wirklich uns könnt eine andere Ausrichtung geben von unserem Leben. Und Jesus Christus lässt uns gern zu, so wie er dem Mann am Kreuz zugelassen hat. Ich weiß nicht, ob ich die Nerven gehabt hätte. Aber das ist genau Jesus. In so einer Situation lässt er zu. Und das ist unsere Situation, dass wir wissen, wir haben einen neben uns. Mit dem können wir permanent reden, dem können wir alles bringen und mit dem können wir Zeit verbringen, egal was uns passiert. Amen. Ich habe eine Frage. Das ist sozusagen die Abschlussfrage, bevor ich bete und einen Segensvers mitgebe. Wie wird das in deinem Leben sichtbar? Dass Jesus dich in dieser Art beschenken will. Mit Freude und Hoffnung, mit seinem Wort und mit seinem Ohr, mit seiner Gemeinschaft, mit dem bei dir sein. Wie wird das in deinem Leben sichtbar? In deinem Alltag, wenn morgen wieder Montag ist und wir uns nicht da treffen, also die meisten jedenfalls, wie wird das denn sichtbar? Wir nehmen uns 2 Minuten und dann bete ich und euch den Vers mitgeben. Jesus Christus, ich danke dir, dass für dich überhaupt kein Problem ist, wenn wir leer kommen, wenn wir gar nichts zu bieten haben, wenn wir auch nicht den Eindruck haben, wir können irgendetwas machen, um deine Liebe und um deine Rettung zu verdienen. Und ich danke dir, dass du uns genau in diesem Moment erfüllst. Erfüllst mit deiner Freude, die über das Leben ausgeht. Erfüllst mit deinem Wort, wo uns prägt und wo uns hilft, wo uns den Fokus wieder richtig finden lässt. Und erfüllst mit dieser Zusage, dass du immer bei uns wirst sein. Und ich danke dir, dass das schon jetzt gilt und dass du deine Zusage endgültig noch wirst beweisen und auch bestätigen. Und so bitte ich dich, Herr Jesus Christus, für jeden Einzelnen von uns. Du siehst, was in unserem Herz jetzt vorgegangen ist. Du weißt, wo wir auch Mühe haben, das im Alltag sichtbar zu machen. Und ich bitte dich um deine Hilfe, dass du lässt gelingen, dass wir uns Ländler beschenken von dir. So wie sich der zweite Verbrecher hat beschenken von dir. Amen. Steht doch auf zum Segensvers und dann auch zum Abschlusslied. Wir singen noch miteinander 2-mal den Refrain vor Geh unter der Gnade. Es gilt nicht nur für den zweiten Verbrecher kurz vor seinem Tod, sondern es gilt für uns alle, was Jesus dort am Kreuz sagt. Ich versichere dir. Und jetzt darf jeder seinen Namen einsetzen. Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, noch heute hast du meine Herrschaft erleben. Amen.